Tanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter. Hanna Isis, Sie sind Choreografin, Dramaturgin, Performerin, Tänzerin und Sie haben einen wunderbar inspirierenden Künstlernamen, FIA. Das steht kurz für Future is Accessible. Wie kam es dazu?
FIA war eigentlich immer schon so mein Kindheitsname. Und dann habe ich eine Konferenz im Rahmen von Grenzenlos Kultur organisiert, die hieß Future is Accessible. Und da habe ich immer gedacht, Moment, das ist ja irgendwie mein Kindheitsname. Und da habe ich gesagt, gut, dann möchte ich den jetzt gerne mal wieder so reaktivieren. Und ja, ich glaube, irgendwann werde ich ihn auch mal als Künstlernamen wirklich anmelden, weil ich es eigentlich mag. Es ist nur mal verwirrend. Sophia wird mit PH geschrieben und FIA dann mit F. Und dann, ja, aber da kommen Leute, glaube ich, leuchten mit klar irgendwann.
Und natürlich programmatisch. Future is accessible. Wir kommen noch dazu. Frau Glukowski-Merten, Sie sind Kulturpolitikerin und haben es auch mit der Zukunft. Auf Ihrer Webseite heißt es, als freie Demokratin weiß ich, dass es immer ein Morgen gibt und dass es an uns selbst liegt, dieses Morgen positiv zu gestalten. Wie sah Ihr heutiger Morgen aus?
Mein heutiger Morgen war eigentlich ganz schön, weil ich hatte heute Morgen noch meinen Mann da, sodass ich, das ist nicht jedes Mal so in der Sitzungswoche, meistens starte ich alleine in den Tag, aber heute hatte ich das Glück, dass wir noch gefrühstückt haben, er mir noch einen Kaffee gemacht hat und auch zwei unserer vier Kätzchen hier in Berlin waren. Deswegen war mein Morgen angenehm und entspannt. Und dann war es wie immer, dann kam ein Termin nach dem anderen und alles wurde ein bisschen stressiger.
Umso schöner, dass wir hier jetzt miteinander etwas Zeit haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanz trifft Politik. Ich bin Madeline Ritter, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin von Büro Ritter. Seit 2005 fördern wir deutschlandweit vor allem den Tanz in seiner ganzen Vielfalt. Wie inklusiv ist der Tanz? Was braucht es im Theater für echte Barrierefreiheit? Und welche Weichen müssen dafür in der Politik gestellt werden? Darüber möchte ich heute diskutieren, und zwar mit der Choreografin und Aktivistin Sophia Neises und mit der Politikerin Anniko Glukowski-Merten. Unser Gespräch findet hier im Bundestag im Büro von Frau Merten statt. Da gerade wieder Sitzungswoche ist, ist hier volles Haus, ne?
Ja, richtig volles Haus.
Frau Neises, Sie sind stark sehbehindert. Sind Sie gut in den Bundestag reingekommen?
Ich wurde abgeholt an der U-Bahn-Station, die ich kenne. Das war angenehm. Aber ab da war es dann irgendwie sehr stressig. Also man darf sich wirklich keine Sekunde länger Zeit nehmen, als von der Norm erwartet wird, so dass ich noch kurz meinen Stock zusammenklappe, war absolut nicht drin. Und das fand ich ein bisschen unangenehm, so diesen Zeitdruck sehr stark zu spüren von irgendwie so, ja, braucht die Dame jetzt noch oder so. Das fand ich ziemlich unangenehm, muss ich sagen. So, das war auf jeden Fall jetzt mein erstes Gefühl unten.
Das ist leider etwas, was mich auch stört, weil wir sind ja ein offenes Parlament. Viele Gäste da, viele Besucher da, viele, die auch sich anmelden und auch auf die Kuppel gehen und sehen, wie transparent wir eigentlich sind. Und dann hat man aber diese Barriere, die tatsächliche Barriere für alle, durch die Sicherheitsbeschränkungen zu gehen. Und da ist es sehr schade, wenn es dann auch da tatsächlich so ist, dass man sich nicht Zeit nehmen kann. Zusätzlich ist es natürlich unschön, können wir auch nochmal als Feedback an die Pforte geben. Deswegen auch danke für den Hinweis an der Stelle. Aber es sind auch Dinge, die sind jetzt nochmal schärfer geworden, weil wir ja jetzt auch eine Fraktion hier im Bundestag haben, die auch einschlägig bekannt dafür ist, dass sie auch in ihrer Mitarbeiterriege und in anderen Reihen da auch Menschen dabei sind, wo man wirklich ein bisschen mehr auf Sicherheit auch achten muss als bei anderen. Und deswegen ist das zusätzlich da und es ist ein zusätzliches Zeitmoment tatsächlich zum einen für alle, aber natürlich, wenn dann eine zusätzliche Barriere durch Sehbehinderung oder durch andere Beeinträchtigungen dazukommt, ist es nochmal ein zusätzliches Zeitmoment, der dann da ist und was nicht schön ist. Das ist für uns alle nicht schön. Mhm.
Bevor wir sind ja schon mitten im Thema drin, noch weiter einsteigen, möchte ich Sie gerne beide kurz vorstellen.
Sophia Neises hat an der Universität der Künste in Berlin Theaterpädagogik studiert. Heute arbeitet sie als freischaffende Performerin, Tanzpädagogin, Behindertenrechtsaktivistin im Kulturbereich und Access-Dramaturgin. Das bedeutet, sie arbeitet mit dramaturgischen Mitteln an ästhetischer Barrierefreiheit. Sie begleitet Produktionen dabei, Menschen mit Behinderung von Anfang an beim Kunstschaffen mitzudenken. Sie will, dass Theater und Tanz nicht nur zugänglich wird, sondern auch für alle zu einem ästhetischen Erlebnis. Anniko Glogowski-Merten stellt sich im Internet als Bundestagsabgeordnete für Braunschweig, die Kultur und euch vor. 2007 ist die gebürtige Brandenburgerin nach Braunschweig gekommen. Hier hat sie Kunstwissenschaften studiert. Seit 2021 sitzt sie im Rat der Stadt und im selben Jahr zieht sie auch über die Landesliste der FDP Niedersachsen in den Bundestag ein. Sie ist die kulturpolitische Sprecherin der FDP und Obfrau im Ausschuss für Kultur und Medien. Sie engagiert sich für eine Verankerung von Kultur als Staatsziel im Grundgesetz.
Frau Glogowski-Merten, was hat Sie damals für die Kunstwissenschaften begeistert?
Das ging tatsächlich schon früh los bei mir. Ich bin ein Dorfkind. Mein Heimatort heißt Glöwen. Das ist so das letzte Zipfelchen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und was mich immer schon begeistert hat, war das Thema Geschichte. Zu lernen, wo kommen wir eigentlich her? Was prägt uns als Menschen? Und über die Geschichte bin ich dann ziemlich schnell zur Kunstgeschichte gekommen. Und habe sozusagen dann dort mich viel eingelesen, habe die Fahrbibliothek, also wir hatten keine richtige Bibliothek bei uns auf dem Dorf, sondern kam einmal die Woche so ein Bus, wo man sich dann als Kind oder Jugendlicher Bücher ausleihen konnte. Das habe ich rege getan und bin dann auch meistens lesend schon mit den Büchern nach Hause spaziert, dass sich manche auch Sorgen gemacht haben, ob ich überhaupt gerade auslaufen kann und über die Straße komme. Ging aber auf dem Dorf alles gut. Und dann habe ich so mich immer weiter reingearbeitet und habe auch das Thema Kunst, Kunstgeschichte dann auch so weit mir Wissen angeeignet, dass meistens der Kunstunterricht so daraus bestand, dass ich mit der Lehrerin diskutiert habe über die Themen, die so dran waren. Und das wollte ich immer machen. Dann habe ich einen kleinen Schlenker gemacht. Ich habe mich in Potsdam beworben für Lehramt Kunst. Habe aber die Aufnahmeprüfung nicht geschafft und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich erstmal Lehramt in Magdeburg und ja, es ist, man muss noch einen Schlenker machen, anders. Also das Thema Inklusion ist etwas, das betrifft mich auch selber, weil ich habe einen angeborenen Herzfehler und bin in der Schulzeit auch Inklusionskind gewesen, was immer keiner verstanden hat, weil mir ging es so gut und alles, aber ich durfte keinen Sport machen und zack, war ich schon Inklusionskind. Dieser Herzfehler prägte sich dann so aus, dass ich während des Studiums in Magdeburg irgendwann gesundheitlich so Probleme hatte, dass ich operiert werden musste und dann nach so einem sehr einschneidenden und passenden Moment mit so einer sehr dramatischen Herz-OP dann wieder reinzufinden ins Lehramtsstudium, das war irgendwie was nicht. Und dann habe ich so einen Moment gehabt in meinem Leben, wo ich dachte, boah, du hast dieses Leben nur einmal und was machst du dann damit? Dann mach doch lieber das, was dir wirklich wichtig ist. So. Und dann kam ich auf Braunschweig und die Kunstwissenschaft. Und ja, dann hat mein damaligen Freund, später mein ersten Mann und mich nach Braunschweig gezogen. Und ja, dann habe ich da angefangen, Kunstwissenschaft studiert und habe es nie bereut und habe auch nie bereut, nach Braunschweig gegangen zu sein, weil Braunschweig ist unglaublich kreativ und unglaublich lebenswert und ja.
Und hat auch ein Tanzensemble.
Hat auch ein Tanzensemble.
Ein tolles Tanzensemble.
Ja, ja, ja.
Und das kennen Sie auch.
Das kenne ich auch gut, ja.
Und damit erklärt sich auch unter anderem Ihre Beziehung zum Tanz. Ich weiß, Sie haben sich auch sehr eingesetzt für einen Ort, an dem auch Tanz stattfindet. Frau Neises, Sie sind blind und Sie schreiben blind dabei mit einem großen B, denn das steht für die Selbstbezeichnung und nicht für die medizinische Diagnose. Das eine hat jetzt nichts direkt mit dem anderen zu tun, aber wie haben Sie zum Tanz gefunden?
Also vielleicht kurz zu diesem medizinischen,
ja, gerne,
das ist halt oft, dass wenn man mit Behinderung zu tun hat, es sehr, sehr oft irgendwie eine Reduktion auf dieses Medizinische eben gibt und dann schnell gefragt wird, ja, wann, ja, was ist denn bei dir und was ist denn falsch und war das ein Unfall und ne, sehr schnell auf diese Richtung und da halt eben zu sagen, so, oh, das ist eigentlich total egal, worüber wir reden können, so meine Barrieren. Aber meine medizinischen Diagnosen gehen dich gar nichts an. Und zum Tanz, ich habe einfach immer getanzt, ich war einfach hebelig und wurde zum Tanz dann geschickt und dann gab es eben eine Ballettlehrerin in Kleinaachen, die sich dann so sehr darauf eingelassen hat und mich da immer total gefördert hat. Und dann war es eben aber mit der Schulbildung tatsächlich nicht mehr kompatibel für mich, in Aachen zu bleiben. Die Schule hat es mich geschafft, mich zu integrieren. Und dann bin ich auf ein Internat gewechselt nach Marburg, habe da den Tanzlehrer wieder ein bisschen verloren, aber ganz viel Theater gespielt. Aber irgendwie war das beides immer noch so irgendwie da und immer sehr körperlich. Und ich glaube, so habe ich einfach in Tanz halt auch gefunden, dass ich mich da einfach super wohlfühle, sehr in der Bewegung. Es war aber schon auch irgendwie mal klar, das ist ein Hobby, das ist nichts Professionelles. So, weil es auch immer so ein bisschen war, so, ja, warum geht man als blinde Person überhaupt ins Theater oder schaut sich, ich zeige Anführungsstriche, überhaupt Produktionen an oder sowas, weil das ist ja sowieso nicht interessant für einen. Und dadurch war das irgendwie vollkommen klar, dass es eine nicht professionelle Tätigkeit ist. Und dann hatte ich dann über die Theaterpädagogik dann irgendwie auch so einen Umweg irgendwie gefunden, zu sagen, na gut, dann vermittle ganz gerne und arbeite irgendwie gern mit Leuten und habe aber gerne Kunst als Tool, um irgendwie soziale Dinge anzusprechen. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Habe dann an der UdK studiert und habe aber gleichzeitig immer noch in so einer Initiative für körperliche Vielfalt im Tanz getanzt, wo wir viele behinderte Leute waren. Und dann gab es eine Choreografie-Person, Soasimis Clark, die dann mit dieser Gruppe so eine Kollaboration gemacht hat. Und dann plötzlich war ich professionell in den Sophiensälen und habe da gespielt und habe gedacht, so, das, wow, ich werde jetzt irgendwie dafür bezahlt, was ich sehr liebe. Und es war immer eher verbunden damit, meine Perspektive halt auch reinzubringen. Und jetzt fühlt es sich gar nicht mehr so befremdlich an, dass ich dafür bezahlt werde, was ich gerne tue. Ich glaube, ich gehöre dahin.
Also als selbstbewusstes Statement, ich bin Tänzerin.
Genau. Das hat noch lange gedauert. Aber dann irgendwann haben Leute gesagt, hey, du hast so 3 Produktionen im Jahr. Was bist du denn dann?
Was würden Sie denn sagen, was Sie sind? Also Kunstwissenschaftlerin von der Ausbildung her, Politikerin, aber...
Ich glaube, jetzt gerade und das, was mich jetzt ausmacht, ist tatsächlich das Thema Kulturpolitikerin. Das ist das, was ich bin und das ich im Grunde auch schon war, bevor ich mein richtiges Mandat hatte. Weil sich für die Kultur einzusetzen, das war mir immer schon wichtig.
Sie haben schon formuliert, wofür Sie sich einsetzen. Sie würden Sophie nicht als Politikerin bezeichnen, aber als Aktivistin. Das ist ja nah dran. Was ist das, was Sie mit Ihrem Aktivismus erreichen wollen?
Ich habe auch gerade überlegt, ob das eigentlich nah dran ist oder nicht. Weil ich habe auch überlegt, ne, hier in der AG für Barrierefreiheit im Berliner Senat war ich irgendwie auch tätig und habe aber gemerkt, wie das für mich auf die mentale Gesundheit geht. Und was jetzt für mich aber der Aktivismus ist, der, glaube ich, dann eben nicht politisches Arbeiten ist und diese Geduld haben und dieses Aushandeln und immer diplomatisch auch sein müssen und alle Schritte einbeziehen müssen und für mich als betroffene Person ableistische Perspektiven zu akzeptieren, finde ich enorm schwer und da habe ich, glaube ich, nicht die Geduld zu. Und was dann mein Aktivismus ist, ist auf der Mikroebene. Also hier würde ich jetzt unten das Personal bitten, bei mir einen Workshop zu machen, dass ich einmal erklären kann, hey, und so arbeitet ihr mit blinden und sehbehinderten Menschen, die jetzt in eure Institution kommen und das ist, wie ihr führt, das ist, wie ihr Zeit gebt, das ist, wie ihr signalisiert, dass es jetzt hier lang durch die Sicherheitsschleuse geht und so weiter. Mein Blindenstock wurde als Selfie-Stick bezeichnet. Also so viel Awareness ist hier.
Ja.
Und daran zu arbeiten und wirklich so hands-on und mit Leuten ins Gespräch gehen und zu sagen, so, das sind irgendwie Dinge, die ihr hier verändern könnt. Also ich arbeite viel mit Theatern und Institutionen. Und dann kann ich aber auch gehen. Und dann bin ich vielleicht in einem Jahr mal wieder zu einem Workshop eingeladen. Oder mit Hochschulen arbeite ich gerade relativ viel, damit die barrierefreier werden, für behinderte Studierende. Und ja, da kann ich aber auch immer wieder gehen. Ich muss mich nicht mehr auf diese krassesten Bullshit-Diskussionen einlassen, wo es dann immer heißt, ja, aber Kunstfreiheit heißt doch auch, dass eine sehende Person eine Blinde spielen kann oder sowas. Das kann ich, da habe ich keine Toleranz mehr für. Und ich glaube, deshalb ist für mich so eine Art Radikalität in dem Sinne reingekommen, dass ich irgendwie sage, ich teile jetzt erstmal mein Wissen und meine Perspektive, aber ich kann nicht den ganzen Backlash immer wieder auffangen. Und ich glaube, deshalb könnte ich nicht in der Politik sein, sondern habe, glaube ich, meine Art des Aktivismus gefunden oder ich mache Produktionen, die Themen behandeln und vermittle sie dadurch oder ja, halt ne, Workshops oder so. Mache super viel Empowerment von behinderten Leuten. Das ist auch meine Form von Aktivismus, dass wir endlich selbstbewusster auftreten und das Gefühl haben, wir dürfen hier existieren.
Ich würde da von Aktivismus im Sinne von aktivieren sprechen. Das ist so auch so ein bestimmter Moment von Awareness schaffen für Menschen, die halt das irgendwie gar nicht im Blick haben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite immer aus einer bestimmten Perspektive heraus Menschen dazu zu aktivieren, es auch wahrzunehmen, sich dafür auch einzusetzen. Und meine Perspektive wäre dann dieses Einsetzen auch und dieses auch zulassen können, so Bedingungen schaffen zu können, wo es dann quasi im Idealfall ein Aktivieren gar nicht mehr nötig hätte.
Wir haben hier ja noch eine dritte Seite im Raum. Sophia, du bist Künstlerin und ich fände ganz schön, wenn wir jetzt 2 Ausschnitte aus deinem Stück hören würden.
Die Produktion heißt With or Without You. Das war ein Duett, das wir 2023 an den Uferstudios inszeniert haben.
Ich stehe jetzt hinten auf der Bühne, neben Jana, direkt vor der Berglandschaft. Die Wolken strahlen und die pinken Schatten hinter mir verblassen. Um mich herum schließt sich langsam ein Kreis aus weißem Licht. Ich trage jetzt einen Panzer. Er ist gestrickt und in Form einer Weste. Er besteht aus 7 Metern weißem Silk. Und manchmal braucht man einen Panzer.
Es ist schon ziemlich weit im Stück drin. Und da haben wir uns schon sehr lange mit dem Thema Intimität in Assistenzmomenten auseinandergesetzt. Ein Thema, das die behinderte Community viel beschäftigt. Über diese ganz, ganz spezifische Ebene von Intimität, die man sonst nicht erlebt, wenn man Assistenz nicht kennt. Ich beschreibe erstmal, was das Bühnenbild ist oder was gerade sich an der Stimmung verändert. Wir haben Momente, wo Beschreibungen aus ganz anderer Perspektive kommt oder gar nicht kommt und einfach nur das Publikum uns tanzende Körper auf der Bühne hören kann. Aber an der Stelle habe ich, weil ja da die Lichtdesignerin so schön mit dem Licht gearbeitet hat und das so eine Atmosphäre baut für das, was dann folgt, einfach diesen Atmosphärenwechsel irgendwie versucht zu beschreiben und aufzunehmen. Und was dann eben folgt, ist ein Song. Er heißt With or Without You und wir kennen ihn wahrscheinlich alle. Aber es geht vielmehr um Momente, wo einem ungewollt, ungebraucht, ungefragt assistiert wird. Mhm. Was halt eben durch Mangel an Awareness die ganze Zeit passiert eigentlich oder sehr viel. Ja, und das ist sozusagen dann der Moment von, okay, Leute, jetzt brauchen wir einen Panzer und jetzt geht's wirklich mal um diese Themen. Und das zweite Beispiel, da geht es uns um einen kollektiven Akt von Assistenz. Und deshalb laden wir an dieser Stelle das Publikum ein auf die Bühne. 2 Freiwillige, die eine Szene beschreiben, die auf der Bühne passiert. Wir haben diese Aerial Silk, so akrobatische Tücher, wo man so Tricks drin machen kann. Das machen wir viel in der Performance. Und genau, und da ist eben meine Duettpartnerin in Silk und macht eine sehr aufregende Sequenz, die dann aus dem Publikum heraus beschrieben wird.
Oh, ein Bein ausgestreckt, das andere nach oben verhakt. Die braunen, lockigen Haare hängen ganz federleicht nach unten.
Wie hoch ist Irene?
Ich würde sagen, die Haarspitzen sind 30 Zentimeter über der Matratze.
Ich glaube, mich interessiert wirklich eher dieser Akt von kollektiver Verantwortung, diese Brücke wieder mal zu bauen. Wir haben halt eine kollektive Verantwortung und die gilt uns alle, geht uns alle was an und nicht nur die marginalisierte Minderheit, die existiert.
Wie bringt man Menschen dazu? Wir hatten öfter das Wort Perspektivwechsel. Auch von dir, Anniko, zu sagen, ja, also ich als eigentlich als gute Politikerin muss ich in der Lage sein, tatsächlich mich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen. Was bräuchte es für das Thema der Inklusion in der Politik?
Wir haben das Thema Inklusion ja jetzt auch schon mehrfach im Ausschuss besprochen, im Ausschuss für Kultur und Medien, einmal auch zum Tanz. War mir sehr besonders wichtig, auch im Bereich des Tanzes ja auch den inklusiven Charakter mit hineinzubringen und habe eine Sachverständige berufen, die ich sehr gut kenne und die ein inklusives Tanztheater macht, das jetzt auch 20 Jahre alt geworden ist, die Assisto Company aus Braunschweig, die mit der Lebenshilfe zusammenarbeitet und mindestens einmal im Jahr ein neues Stück auf die Bühne bringt und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und dann haben wir ja auch zu einem anderen Zeitpunkt ja nochmal darüber gesprochen, weil es schon auch wichtig ist, dass man das Thema an sich auch erst einmal darstellt und in der Breite auch diskutiert. Es ist irgendwie merkwürdig, dass wir das jetzt auch so immer noch so sagen müssen, weil ich glaube, das Thema darüber zu sprechen reicht natürlich nicht aus, aber es ist auf jeden Fall auch weiterhin wichtig, auch in regelmäßigen Abständen die Bühne in Anführungsstrichen zu bieten, die wir auch als Parlament an der Stelle haben, um überhaupt über das Thema auch auf Bundesebene zu sprechen. Wir haben ja da nicht nur die Bundesebene, sondern die Kulturpolitik hängt ganz viel auch von den anderen Ebenen ab. Und da schauen wir auch, wie wir auf der kommunalen Ebene Möglichkeiten haben, da auch Bereiche zu schaffen, um zum Beispiel den Tanz an sich zu unterstützen, aber eben dann auch in der Breite, wenn es dann darum geht, auch Zugänge, Teilhabe an sich zu gestalten. Zum einen als kreativ Schaffende mit Beeinträchtigungen, aber eben auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, dass sie überhaupt Zugang haben zu bestimmten Orten und auch Stücke oder auch Kultur wahrnehmen zu können als Konsumenten in Anführungsstrichen. Es sind ja unterschiedliche Ebenen, über die wir da auch sprechen. Auf der einen Seite eben die Kulturschaffenden selbst, als auch eben die andere Ebene, die dann auch zusammenzubringen. Und dann haben wir eben auch die Kulturförderung, wo wir dann ganz klar auch zeigen müssen, dass es auch wichtig ist, dass wir da das Thema mit hineintragen. Aber was auch ganz erheblich wichtig ist, ist überhaupt Rahmenbedingungen zu schaffen für Kulturschaffende, dass sie auch künstlerisch tätig sein können in allen ihren Möglichkeiten. Das sind so unterschiedliche Hebel, die man hat, Möglichkeiten zu schaffen. Und da sind wir auch ganz stark weiterhin angewiesen auf eben diesen aktivistischen Charakter, den Sophia ja auch reinbringt.
Ja, ich glaube, die Motivation habe ich halt auch nur, weil ich eben durch Freundinnen irgendwie ermutigt wurde, dass ich überhaupt einen Platz habe in dieser Richtung. Und um Förderung konnte ich mich jetzt bewerben, weil ich schon in, glaube ich, 7 oder 8 geförderten Projekten schon getanzt habe. Und ich habe Abitur. Ich habe eine wirklich gute Bildung, was wenig Leute mit Behinderung haben. Und ich glaube, ich kämpfe sehr allein auf weiter Flur, obwohl es viele von uns gibt, weil viele von uns nicht überhaupt in diese Möglichkeit kommen, Aktivismus zu machen oder aktivistisch zu handeln. Einfach weil man sich in Behindertenwerkstätten einen abstrampelt, weil man gar keinen Zugang zu der gewissen Bildung hat und so weiter. Also es gibt viele Gründe, weswegen viele von uns einfach gar nicht aktivistisch sein können. Und dann denke ich auch oft, wer wird gehört? Also jetzt gerade Lebenshilfe und so, das sind alles nicht behindert geleitete Organisationen. Also ich bin einer der wenigen Leute, die irgendwie unter behinderter Leitung jetzt meine Produktion gemacht hat. Das wird so vielen von uns nicht ermöglicht, wo viele sich irgendwie, würde ich sagen, aktivistisch sind. Aber wenn du keine Plattform hast, hast du keine Plattform. Und so da frage ich mich immer wieder so, wie soll man überhaupt irgendwie da dran bleiben?
Ja, das vielleicht Auflagen auch. Ich meine, wo kann man ansetzen? Das ist ja auch eine Frage der Politik. Wo kann man tatsächlich Druck machen? Das Thema Gendergerechtigkeit. Gibt es die Frauenquote für Aufsichtsräte in den großen Firmen? Also das wurde auf den Weg gebracht über ganz konkrete Instrumente. Die scheint es ja zu brauchen. Also ohne die ist die Bewegung ja eine sehr langsame.
Nach meinem Verständnis ist es ganz viel auch in den Köpfen der Menschen und auch in den Köpfen der Häuser. Da kann die Politik vielleicht sagen, okay, wir führen jetzt eine Quote ein, ihr kriegt nur noch das und das, wenn ihr das macht. Aber im Grunde ist das ein Druckmoment, den es nicht bräuchte, wenn nicht die Menschen oder die Köpfe in den Häusern, in Institutionen, in den Kulturinstitutionen von sich aus das mitdenken würden. Also da bräuchte es an der Stelle ja nicht nur dieser aktivistische Bereich, wo man dann eben, weiß ich nicht, in regelmäßigen Abständen mal vom Brandenburger Tor eine Demo macht oder so, sondern tatsächlich dieses Hineingehen in die Gremien hineinbringen, dieses Thema von...
Der lange Weg durch die Institutionen.
Ja, genau. Nach meinem Gefühl wird der jetzt deutlicher und stärker, braucht natürlich auch die Menschen, die das tatsächlich auch weitertragen und tun. Da kommen wir wieder in diese Kontinuität. Aber ich glaube, in den letzten Jahren haben wir da schon sehr viel mehr an Deutlichkeit gewonnen, weil auch die Kulturschaffenden selber präsenter geworden sind, auch in der Breite der Themen, die es braucht, um über die ganze Vielfalt, auch wenn das jetzt sehr plakativ ausgedrückt ist, aber die Vielfalt, die ja Kultur auch ausdrückt, zu verdeutlichen im Grunde und sich dann da auch einzusetzen. Und das Gute ist ja, dass wir auch die Möglichkeiten haben. Einer meiner Leitsprüche ist, Kultur schützt Demokratie. Und warum schützt Kultur Demokratie? Weil beides, sowohl die Kultur als auch unsere Demokratie, wie wir sie denken, für Vielfalt steht. Sie steht nicht für eine Art von Leitkultur, was vorgibt, wie wir jetzt zu denken haben, sondern wir sind alle individuell, wir sind alle für uns, wie wir sind, Unikate sozusagen und treten für uns ein. Und das ist etwas, was durch unsere Art, wie wir Gesellschaft denken, wie wir ein Miteinander denken, auch möglich. Das geht nur, indem wir beides auch miteinander gut in ihrer Ausprägung darstellen können. Und deswegen überlege ich gerade immer, dass die Politik viel vorgeben kann.
Und ich glaube, das ist in dem Feld auch tatsächlich eher durch die Politik gekommen. Also weil die Häuser, also wenn ich jetzt so große, also auch auf Staatstheater oder die großen Museen, also wo kam das her, dass also die, dass man überhaupt angefangen hat, darüber nachzudenken? Also die Frage, also wie konsequent Barrierefreiheit umgesetzt wird. Es gibt eine mittlerweile die Frage der Webseiten, ne, dass die barrierefrei sind. Das ist gar nicht, das ist noch ziemlich jung, dass man denkt, ach, eigentlich muss ich da jetzt vielleicht auch und sollte ich mal mit leichter Sprache. Ne, und das ist keine, also man kann ja sagen, in dem Moment, wo man von der öffentlichen Hand, vielleicht auf Bundesebene so gefördert wird, dann kommt auch eine Auflage damit. Die sind bisher weich formuliert. Ne, das ist zum Beispiel auch mit den Mindesthonoran, das macht man, sollte das tun, oder man gibt auch eine Selbstverpflichtung ab, dass man darauf achtet, aber es ist noch kein Muss, weil man auf der anderen Seite sagt, man will nicht alles vorschreiben. Also das ist dann auch die Schwierigkeit, dass man also sagt, wie viel, was ist ein Muss und was ist ein Prozess, wo irgendwann wirklich die Selbstverpflichtung da ist.
Für mich so wirklich das beste Papier, das wir haben, wo schon alle Forderungen auch ganz klar stehen, ist ja die UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist für mich wirklich die Bibel. Ich lese das und ich stehe hinter allem und ich würde allen sagen, ja, ganz genau, das, genau so brauchen wir das. Aber damit das endlich passiert, dafür braucht es einen Hebel. Das passiert nicht. Also ne, wirtschaftlich ist es wahrscheinlich erstmal eine Umstellung zu sagen, okay, dafür braucht es ein bisschen mehr Probenzeit, weil eine blinde Person sich orientieren muss. Die braucht, damit ich jetzt hier selbstständig mich bewegen könnte, bräuchte ich jetzt eine halbe Stunde, um mich erstmal in Ruhe zu orientieren und dann könnten wir anfangen zu sprechen. So. Und diese Zeit ist ja nicht gegeben, noch nicht, wenn ich hier ins Gebäude reinkomme. Und das sind alles Entscheidungen, die haben einen finanziellen Rattenschwanz. Und von daher muss es, glaube ich, irgendwo diese Druckmittel, diese Entscheidungen geben, weil wenn ich zum Beispiel produziere und ich möchte es komplett barrierefrei machen, meine Produktion, ist die teurer, als wenn ich auf Barrierefreiheit scheiße und die nicht implementiere und nicht mit einer tauben Performerin auf der Bühne arbeite, damit mein Stück bilingual ist. Das wäre viel günstiger, würde ich sie einfach rausstreichen. Dann hätte ich jetzt vielleicht eher schon eine Förderzusage gekriegt. Aber wenn wir dann sagen, Stücke müssen barrierefrei sein, dann sind sie ja alle teurer. Und dann gibt's eben nicht mehr diese Hierarchisierung von, nicht Barrierestücke sind günstiger, also fördern wir eher die. Also ich glaube, ohne eine gewisse Funktion von auch Druck kommen wir nicht weiter. Also nur darauf zu hoffen, dass irgendwann halt Leute das ja selber verstehen und das selber lernen. So war es nicht beim Rassismus, so ist es nicht beim Feminismus und so ist es auch nicht beim Ableismus.
Wir haben Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz gegen die Diskriminierung und es hat fast 50 Jahre gedauert nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, damit dieser Satz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, aufgenommen wurde. 50 Jahre lang. So, jetzt haben wir 2025 und eine ganze Reihe von Bereichen, wo man sagt, wow, da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, da würden alle am Tisch hier sagen, jo. Und hineingedacht in diesen Raum, auch um vielleicht den kleinen Verbindung zum Anfang, in diesen Zukunftsraum hineinschauend, wo gibt es da Grund zur Hoffnung?
Wenn wir schon beim Anfang wieder sind, macht mir immer Hoffnung, dass der Satz, den ich ja auch habe, dass es immer einen Morgen gibt. Es geht immer nach vorne und es gibt eben Menschen, die sich engagieren, sich einbringen und eben für das, was noch fehlt, wenn wir bei dem sind, was es eben noch nicht gibt oder noch nicht vorhanden ist, dann sich eben für diese Leerstellen einsetzen, ob es nun auf der aktivistischen Ebene ist oder auf der politischen Ebene. Und das ist das Hoffnungsvolle und das Positive, dass sich auch, egal wo wir durch die Jahrhunderte gucken, immer so war, dass Menschen etwas gesehen haben, was ein Missstand ist, was Veränderung bedarf, so viel Mut und so viel Zutrauen hatten, das anzupacken und anzugehen.
Also ich meine, mein Name ist irgendwie Future is Accessible und manchmal denke ich aber auch so, warum nicht jetzt? Also muss ich das irgendwann mal ändern? Ich glaube, was mir viel Hoffnung gibt, ist zu spüren, wie mehr und mehr empowered irgendwie andere Menschen werden mit Behinderung und ich irgendwie auch einen Teil dazu beitragen kann, durch meine Arbeiten, wo ich irgendwie sehr so community-zentriert arbeite und irgendwie voll spüre, dass Leute davon irgendwie berührt werden und sich dann eben auch selber trauen und selber sich trauen, sich jetzt doch mal an einer Schauspielschule zu bewerben. Ja, so von Scham zu Stolz zu kommen. Ich glaube, das ist irgendwie was, was mich so sehr hoffnungsfroh macht. Und so strukturell finde ich es noch ganz schwer, an irgendeiner Hoffnung festzuhalten, weil ich oft das Gefühl habe, das ist eine Welle und dann ist sie auch wieder weg. Also dieses Thema Trendwelle, so dann gibt es gerade viel Gelder für Kunst, dann gibt es gerade viel Gelder für Inklusion, für Geflüchtetenarbeit, für so, aber es ebbt immer wieder so ab.
Also von der Welle in den starken Inklusionsfluss hineinzukommen. Ganz herzlichen Dank an euch beide. In der nächsten Podcast-Folge werde ich mit der kulturpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Christiane Schenderlein und Sabrina Żadowska, der Ballettdirektorin an den Theatern Chemnitz, über das hoffnungsvolle Verhältnis von Tanz und Demokratie sprechen. Seien Sie wieder mit dabei. Tanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter.